Die Predigt für den heutigen Sonntag steht im Lukas-Evangelium im 14. Kapitel. Jemand sagte zu Jesus, selig ist der, der das Brot isst im Reich Gottes. Jesus aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele Leute dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft, muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Zweite sprach, ich habe 5 gespannte Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Liebe Gemeinde, ist das nicht ein überraschender Text? Gott als Veranstalter einer großen Party. Aber die Gäste kommen nicht, lassen sich nacheinander entschuldigen. Und Gott lädt nach. Wenn nicht die, dann eben andere. Die Party muss stattfinden, die Party wird stattfinden. Gott als Partylöwe um jeden Preis. Alles liegt ihm daran, dass das große Fest stattfinden kann. Er zeigt sich nicht als finsterer Asket. Gott liebt es, das Gute an die Menschen auszuteilen. Er liebt es, uns fröhlich zu sehen. Wir erinnern uns an den Anfang der Schöpfung. Hier ist der ganze Garten Eden für euch zum Genießen. Dass wir daraus die Geschichte von der verbotenen Frucht und vom Sündenfall gemacht haben, das ist eine maßlose Verzerrung und sagt im Grunde etwas über uns aus, weniger über Gott. Später schenkt Gott seinem Volk das verheißene Land, in dem Milch und Honig fließen. Aber die wollen lieber zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Du willst uns was schenken, Gott? Danke, nein, wir kommen schon allein zurecht. Auch Jesus zeigt sich als einer, der zu feiern versteht, der die Gemeinschaft mit Menschen sucht und genießt. Hochzeit zu Kana, Passafest, Laubhüttenfest, Partys mit Zöllnern und Huren. Schnell hat er den Ruf des Fressers und Weinsäufers weg. Jesus, Party Animal Number One. Zuletzt die Einsetzung des großen Abendessens, des Abendmahls mit seinen Jüngern. Man könnte mühelos die Geschichte Gottes mit den Menschen als eine Geschichte von Partys erzählen. Kurios eigentlich auf dem Hintergrund des ständig kolportierten Vorurteils zum angeblich lebensfeindlichen Christentum, mit seinem griesgrämigen Verbietergott. Aber vielleicht ist ja nicht der Gastgeber schuld, sondern die Partygäste. Erlöster müssten mir die Christen aussehen, wenn ich an einen Erlöser glauben soll, hat ja Nietzsche mal gesagt. Vielleicht ist es das. Die verschiedenen Gruppen der christlichen Gemeinde haben ja die unterschiedlichsten Strategien, sich in ihrem Unerlöstsein einzurichten. Die liberale Variante, es gibt keine Party, feiern tun ohnehin immer die Falschen und obendrein ist es zu heiß und die Luft viel zu verschmutzt. Lasst uns deshalb die Zähne zusammenbeißen und uns Schulter an Schulter mit den Kämpfern für soziale Gerechtigkeit und Mutter Natur durch gesellschaftliches Engagement eine erlöstere Welt erkämpfen. Die konservative Lesart wiederum gibt zwar zu, dass eine Party stattfindet, hat aber ziemlich verbissene Türsteher engagiert, die nach strenger Gesichtskontrolle gemäß einem bürgerlich hochkulturellen Kodex auch noch ein kleines theologisches Quiz anfügen, auf das der Kandidat zur Erreichung der Höchstpunktzahl möglichst in einer fremden Sprache, nämlich auf Kanaanäisch, zu antworten hat. Und so mancher Partywillige soll daran schon gescheitert sein. Schade eigentlich, denn das, was Gott auf dieser Feier für seine Gäste bereithält, das hätte wahrlich ein volles Haus verdient. Tja, woran liegt das, dass wir die Botschaft Jesu oft so schlecht rüberbringen, sodass viel zu wenig klar wird, auch in der größten Krise, sogar in der Corona-Zeit, macht Jesus uns satt. Er stillt unseren Lebensdurst, wie wir neulich bei der Frau am Jakobsbrunnen gehört haben. Er ist mit uns und bietet denen Heimat, die sonst keiner haben will. Gott lädt uns um unserer selbst willen ein. Hier muss ich nichts darstellen, nichts leisten, keine Überlebensklimmzüge überall unternehmen, einfach selig und zufrieden, wie man es sein kann, wenn ein guter Freund zu sich einlädt und nun ein Abend vor uns liegt, wo es an nichts fehlen wird. Kommt, denn es ist alles bereit. Da entspannen sich die Gesichtszüge, da wird man locker und da fällt alles andere ab. Die Sorgen und Probleme des Tages, da kann man offen sein für andere Gäste. Hey, wer bist denn du? Was machst du? Das ist ja interessant. Man findet Gemeinsamkeiten und schon ist man um eine Beziehung reicher. Wer angenommen ist, wer um seiner selbst willen anerkannt und geliebt ist, wer aus der Gewissheit leben kann, dass uns von Gott mit seinem Sohn alles geschenkt ist. Das, was wir tatsächlich brauchen. Der hat allen Grund, erlöst zu sein, das auch gegenüber anderen Menschen auszustrahlen. Weil für ihn gesorgt ist, kann er sich nun anderen zuwenden. Weil er geliebt ist, kann er sich um die Bedürfnisse anderer kümmern. Ich glaube, wir könnten als Christen ein ganz anderes Lebensgefühl transportieren, wenn wir mehr aus dem Impuls heraus leben würden, dass Gott derjenige ist, der unser Leben zum Fest machen möchte und wir diejenigen sind, die bloß dazu einladen brauchen. Gott veranstaltet ein großes Fest, er ist ein wunderbarer Gastgeber und das dürft ihr einfach nicht verpassen. So könnte die Einladung lauten. Ich glaube, dass uns diese Feierfreude nicht unbedingt im Blut sitzt. Kirche erscheint mir von der transportierten Atmosphäre oft irgendwo zwischen Vereinshaus und Museumsbesuch zu arrangieren. Wird schnell klar, dass Menschen hier ihr Revier abgesteckt haben und man nur Teil der Gemeinschaft wird, wenn man kirchliche Gepflogenheiten, Riten und Traditionen wertschätzt. Aber Gottesdienst als Feier, als Unterbrechung des Alltags und Einübung in die Freude über einen sich verschwenderisch verschenkenden, liebenden Gott inmitten einer Welt, die in der Regel doch ganz anders tickt. Kommt das in unseren Gottesdiensten und unserem Verständnis von Kirche wirklich rüber? Ich habe meine Zweifel. Dabei könnte sich so manche Schaffenskrise darüber erledigen und so manche Frage nach dem Motto, wie erreichen wir eigentlich den oder jenen, das könnte sich erübrigen. Denn nichts ist so kreativ im Entwickeln neuer Zugänge zu Menschen wie die Liebe, die sich von Gott eingeladen weiß und nun ihrerseits begeistert einlädt. Ich war vor einiger Zeit im Gottesdienst einer Jugendkirche in Berlin. Da hatte eine junge Mitarbeiterin ihre Klassenkameradin mitgebracht, weil sie von dieser Gemeinde begeistert ist. Hätte man ihr gesagt, du bist aber missionarisch, hätte die das wahrscheinlich gar nicht verstanden, denn sie hat einfach von dem geschwärmt, was ihr gefiel, was ihr zu Herzen ging. Und die Freundin ist halt mitgekommen, weil sie das auch mal erleben wollte. Und ich glaube, es ist der Zauber des Absichtslosen, der sich entfaltet. Gott macht eine Feier, finde ich super, willst du mitkommen? Dass es oft nicht so absichtslos läuft und deshalb dann auch leicht so etwas Verkrampftes bekommt, wurde mir einmal recht deutlich bewusst, als ich eine fundamentalistische Moschee in Neukölln besucht habe. Jetzt wissen Sie mal, was ein Pfarrer in seiner Freizeit unternimmt. Und da hat der Prediger seinen Besuchern gesteckt, wie man sich vor der Masche christlicher Missionare hütet, um sie gegen das Christentum zu immunisieren. Der Prediger, übrigens ein ehemaliger deutscher Meister im Boxen, hat dabei durchaus beeindruckend erst von der Erfolgsgeschichte christlicher Missionare in islamischen Ländern erzählt, dann die Lehrunterschiede zum Islam markiert, um dann geradezu unangenehm mechanisch darzustellen, wie der Missionar dann hinterhältig berechnend die reine islamische Lehre durch christliche Lehrinhalte Punkt für Punkt ersetzt. Klar war da viel Polemik drin, aber irgendwie entstand von meinem inneren Auge auch ein Typus von Missionar, der mich irgendwie an meine Biologielehrerin beim Sexualkundeunterricht in der 7. Klasse erinnerte. Da wurden nämlich lauter Techniken beschrieben, die gerade in ihrer emotionslos kalten Sachlichkeit und ihrer absichtsvollen Zielorientierung plötzlich völlig entmenschlicht, ja entseelt klangen. Und da habe ich mich gefragt, kommen wir Christen tatsächlich so rüber oder ist das alles bloß fremdreligiöse Propaganda? Und ich habe mich entschlossen, die Kritik darin anzunehmen, so manches missionarische Gespräch hinterlässt beim Gesprächspartner anscheinend das Gefühl, dass hier jemand nicht an mir interessiert ist, sondern lediglich Kopfprämien kassiert. So wie ein Versicherungsvertreter oder Fitnesstrainer beim Tag der offenen Tür in der Muckibude. Sobald du unterschreibst, lässt er dich fallen, weil du nur ein Fall bist, der nun erledigt ist. Der Missionar tauscht lediglich Lehrmodule aus, will Gehirne waschen und Quote machen. Aber er meint nicht mich. Ich bin nur eine Nummer. Die Liebe des einladenden Hausherrn und die Begeisterung, an seiner Party teilzunehmen und das auch anderen zu gönnen, kommt anscheinend nicht rüber. Der Missionar sagt du, aber es wird ihm unterstellt, dass er eigentlich ich meint. Er spricht von Neuschöpfung, von der Möglichkeit zur Veränderung, aber das Gegenüber hört nur Umpolung, Gehirnwäsche und dogmatisches, lebensfremdes Gesülze. Wenn wir nach den Ferien ein Seminar des christlichen Glaubens starten, dann möchte ich, dass genau das nicht passiert. Dann soll für unsere Teilnehmer klar werden, dass wir hier keine Mitgliedergewinnungsaktion veranstalten, sondern vielmehr das mit unseren Freunden teilen, was uns selber wichtig ist. Wir erzählen von dem, was unser Leben verändert hat, und halten es anderen Menschen hin, um zu zeigen, schau, das hier ist mir wichtig, schau, ob es auch für dich eine Hilfe sein kann und entscheide selbst. Niemand soll sich genötigt fühlen, Christ zu werden, um mir als Pfarrer ein besseres Gefühl zu vermitteln. Im Gegenteil, ich ermutige Menschen, das genau zu prüfen. Denn nichts ist hinderlicher für ein gelungenes Leben als ein halbherziger Glaube. Damit wird man selbst nicht froh und andere verwirrt man damit nur, weil die sich dann denken, ey, wenn das Christsein ist, dann hoffe ich, dass ich mich nicht anstecke. Dass Menschen sich dem christlichen Glauben verschließen, das kann man natürlich immer als Verstockung der Welt abtun und sagen, die Welt verschließt ihre Augen vor dem Wort Gottes, oder auch geschichtlich begründet, 40 Jahre Sozialismus haben das Christentum in diesem Landstrich gründlich ausgerottet. Aber vielleicht ist die Ursache mindestens teilweise auch noch woanders zu suchen. Die Menschen, die hier dem Gastgeber absagen, haben ja alle prinzipiell nichts gegen die Einladung oder den Gastgeber einzuwenden. Grundsätzlich mögen sie ihn und sind seinem Anliegen zugetan. Nur gerade heute klappt es nicht. Und man möchte das alte Herberger-Zitat rausholen, konkretes auf dem Platz. Alle Taktikbesprechungen helfen nichts, wenn die Mannschaft es auf dem Platz nicht umsetzt. Es ist der Alltag, der den Menschen dazwischenkommt, die Erwerbsarbeit oder die Familie. Und wer würde abstreiten wollen, dass all diese Dinge wichtig sind und auch ihr Recht beanspruchen? Und theologisch kundige Menschen würden an dieser Stelle unter Umständen sogar einwenden, dass Arbeit und Ehe Erhaltungsordnungen Gottes sind, die zu unserem Segen gedacht sind. Alles richtig. Aber nun wird das Leben nicht prinzipiell gelebt, sondern konkret. In den Situationen und Begebenheiten, die uns der Alltag aufgibt. Es ist ja gut und wichtig, Prinzipien zu haben, aber die bewähren sich im Leben mit seinen plötzlichen Widerfahrnissen und überraschenden Ereignissen. Und da ergeht nun der Ruf Gottes mitten hinein. Und wir merken, Gott spricht zu uns, ruft uns zu einem bestimmten Schritt. Und wie oft geschieht es da, dass man sagt, ja, prinzipiell schon, aber praktisch nein. Man sieht hier auch, wie eigentümlich ineinander verschränkt unser Ja und Nein zum Glauben an Gott immer wieder ist. Vielleicht ist genau das der Punkt, der bei unseren Gesprächspartnern dieses Missverständnis aufwirft. Der prinzipielle Glaube wird konkret so wenig sichtbar, dass der Nichtchrist die Einladung zum Glauben gar nicht in den Zusammenhang dessen einordnen kann, was unser Leben als Ganzes in Bewegung setzt. Prinzipien sind ja zunächst einmal stumm. Erst wo sie konkret sichtbar werden, beginnen sie zu sprechen und bilden dann zusammen mit dem, was wir dazu auch noch sagen, einen lebendigen Kommentar. Wort und Tat. Zusammen sind da das unwiderstehliche Glaubenszeugnis, das davon zeugt, dass hier jemand von Gottes Einladung selber angestoßen ist und gar nicht anders kann, als andere auch zu dem einzuladen, was ihn begeistert. Das, worauf er vertraut, der Glaube an Christus, das, was ihn bewegt, die Liebe Gottes, das, worauf er mit Gewissheit hofft, das Kommen des ewigen Friedensreiches Gottes. Die Rede von Gott ist ein Zeugnis einer mächtigen Realität. Wir sind ein lebendiger Brief Christi, wie Paulus sagt. Ich könnte mir vorstellen, dass dann selbst einem muslimischen Prediger nicht verborgen bleibt, der Missionare bisher nur für Seelenfänger mit einer bestimmten Masche und Technik hält. Hier bleibt übrigens auch eine Warnung unseres Predigttextes unübersehbar. Gottes Ruf ergeht zur Entscheidung im Konkreten. Und manchmal beansprucht Gott uns eben auch im Berufsleben oder in der Familie und verlangt, dass wir unsere wohl zurechtgelegten Pläne von ihm durchkreuzen lassen, dass wir Prioritäten anders setzen, dass wir mal nicht unseren Weg gehen, sondern Gottes Weg, den Weg der Nachfolge. Gott zuerst, dein Wille geschehe, wie wir immer beten. Wer sich dem immer wieder verweigert, dem können selbst Dinge, die Gott uns als Gaben zu unserem Segen gegeben hat, in denen wir nämlich Gott als ihren Geber finden und lieben sollen, diese Dinge können uns dann zum Fluch werden und uns die Ohren verstopfen, sodass wir Gottes Ruf immer weniger hören können und er schließlich ganz verstummt. Bei manchem mag das Leben mit seinen vielen Anforderungen auf so hoher Drehzahl laufen, dass zwar der Laden brummt, aber darüber das Reden Gottes übertönt wird. Und schließlich verstummt es ganz. Martin Luther konnte Gottes gnädiges Wirken als einen fahrenden Platzregen beschreiben. Einer von diesen Regengüssen, die ebenso schnell verschwinden, wie sie gekommen sind. Gottes Gnadenruf geht auf uns plötzlich recht überraschend nieder, wie so ein Regen, und zieht dann weiter. Wer weiß, vielleicht wird es uns bei unserem Glaubenskurs Ende August auch so gehen. Dann heißt es, der Hausherr wurde zornig. Verständlich, oder nicht? Gott legt sich ins Zeug, plant eine opulente Party, freut sich auf seine Gäste. Aber die haben alle was anderes vor, setzen also ihre Prioritäten anders und keiner kommt. Und da zeigt es sich, dass Gott kein lieber Onkel ist, sondern ein heiliger Gott mit dem unbändigen Willen, Menschen zu lieben, zu heilen und zum wirklichen Leben zu retten. Sein Lebensangebot verhält sich zu dem, was wir Leben nennen, wie die Party zum Alltag. Verrückt eigentlich, wie der Mensch diesem Angebot in der Angst widersteht, ihm könne etwas verloren gehen, wenn er sich auf Gott einlässt. Und der Gastgeber, was soll er auch anderes machen, lässt andere Menschen einladen. Und wer weiß, vielleicht ist der Rückgang des Christentums in Europa und sein gleichzeitiges Anwachsen in Asien und Afrika zum Teil ja rasant, ein Zeichen der geistlichen Großwetterlage. Der Platzregen geht nun an anderen Orten nieder, dass sein Haus voll werde. Das ist ja sein erklärtes Ziel, und Gott erreicht sein Ziel immer. Was sagt uns das? Was können wir tun? Kommt, denn es ist alles bereit, sagt der Hausherr. Wir hören diesen Satz beim Abendmahl. Und die Gemeinde weiß, jetzt gehen wir nach vorn zum Altar des Herrn. Ist schon eine Weile her, nicht wahr? Wer hätte das gedacht, dass die Möglichkeit, zum Abendmahl zu gehen, einmal rar werden könnte? Vielleicht kann uns das eine Warnung sein, als Gleichnis dafür, dass Gottes Ruf nicht immer ergehen wird. Irgendwann ist Feierabend. Aber noch dürfen wir hoffen und uns wieder darauf freuen, wenn es wieder heiß wird, komm, denn es ist alles bereit. Dann hören wir und gehen. Ganz natürlich, reflexartig. Wir üben hier ein, was unser Leben prägen will. Gottes Ruf ist unsere Berufung. Wir gehen. Hören und gehen sind eins. Wir entschuldigen uns nicht, denn wir sind durch das entschuldigt, was er für uns getan hat. Nichts soll zwischen uns und Gottes Ruf kommen. Keine Laube mir zuvor, kein ich muss erst noch. Nicht ich habe keine Zeit, sondern meine Zeit steht in deinen Händen. Nicht verkrampft und verbissen, sondern als fröhliche Gemeinschaft der Hörenden, als Gemeinschaft derer, die die Einladung zur ewigen Party Gottes vernommen haben und ihre Bekannten auch dazu einladen wollen, weil dies etwas ist, das man einfach um keinen Preis der Welt verpassen sollte. Unsere Botschaft an die Welt lautet, kommt, denn es ist alles bereit, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Jeder soll merken, das ist keine menschliche Masche, sondern das ist die Wirklichkeit des freundlichen Gottes. Und deshalb gehen wir los. Deshalb lassen wir uns einladen und laden selbst ein. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.